NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Sebastian Ehl am Mikrofon und diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Kein Geld mehr für den Terror. EU-Finanzminister wollen Extremisten finanziell austrocknen. Zu diesem Thema gibt's auch gleich unseren Kommentar. Donald Trump legt nach. Der US-Präsidentschaftsbewerber will keine Muslime mehr einreisen lassen. Und dicke Luft in Peking. Zum ersten Mal überhaupt lösen die chinesischen Behörden die höchste Smog-Warnstufe aus. Ohne Moos nichts los. Das gilt, so flapsig das klingen mag, auch für Terroristen. Es sind ja nicht nur Sprengstoff und Waffen, die irgendwie bezahlt werden müssen. Da sind auch noch falsche Papiere, Logistik, Flugtickets und ein kompliziertes Kommunikationsnetzwerk, die viel Geld kosten. Geld, das vor allem aus dem illegalen Verkauf von Erdöl oder Kulturgütern stammt. Wie diesen Einnahmequellen der Terroristen ein Riegel vorgeschoben werden könnte, darüber berieten heute die Finanzminister der Europäischen Union in Brüssel. Von dort Ralf Siener.
Wer die wichtigste Geldquelle der Terrororganisation, die sich Islamischer Staat nennt, austrocknen will, der kommt um zwei Dinge nicht herum, betonte Wolfgang Schäuble in Brüssel.
Da muss man Ölfelder raffinerieren, Lastwagen oder was weiß ich, Transportfahrzeuge zerstören mit den entsprechenden Nebenwirkungen.
Dieses Bombardement von Ölfeldern und Schmuggler-Lkw des IS sei aber bekanntlich nicht die Sache der EU-Finanzminister.
Wir können ja nicht hier die Einsätze der Vereinigten Luftwaffen oder nicht Vereinigten Luftwaffen in Syrien beschließen.
Sie konzentrierten sich bei ihrem heutigen Treffen in Brüssel auf die Tatsache, dass bereits eine überschaubare Summe von 10 bis 30.000 Euro ausreicht, um Anschläge wie die Attentatsserie vom 13. November in Paris vorzubereiten. Das Interesse von Schäuble und seinen 27 EU-Amtskollegen konzentrierte sich deshalb auf
die nicht bankenbasierten Zahlungsmethoden.
Dazu zählen der Bargeldverkehr und die Prepaid-Kreditkarten, auf denen kein Name verzeichnet ist und mit denen man anonym Bargeld am Bankautomaten abheben kann. Diese Prepaid-Bankkarten haben bei der Finanzierung der Anschläge in Paris eine wichtige Rolle gespielt. Eine Idee ist, dass man die maximalen Summen, die mit diesen Prepaid-Kreditkarten abgehoben werden, eng begrenzt. Außerdem sollen Banken und Wechselstuben verdächtige Geldströme umgehend melden und Kontobewegungen europaweit nachvollzogen werden können.
Wir brauchen in allen Mitgliedstaaten zentrale Bankenregister, wir haben das in Deutschland.
Kunsthändler müssen in Europa dafür sensibilisiert werden, dass der Handel mit Beutegut eine wichtige Einnahmequelle für das IS-Terrornetzwerk ist.
Tun ja nicht alles zerstören, sondern manches tun sie auch noch verkaufen.
Entscheidend ist nach Einschätzung der Finanzminister auch, dass die verschärfte EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht erst wie bisher vorgesehen 2017 in den einzelnen EU-Staaten umgesetzt wird, sondern angesichts der Terrorgefahr so schnell wie möglich. Eile ist auch bei einem zweiten zentralen Thema des Finanzministertreffens in Brüssel angesagt. Die EU hat der Regierung in Ankara 3 Milliarden Euro zugesagt, um die Situation der Flüchtlinge in der Türkei zu verbessern und um die Türkei zu motivieren, die Grenzen zu Griechenland schärfer zu kontrollieren. Die EU-Kommission will aus ihrem Haushalt bisher 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die restlichen 2,5 Milliarden sollen die EU-Mitgliedstaaten beitragen.
In Deutschland sind das etwas über 460 Millionen Euro.
Rechnet der Bundesfinanzminister vor. Doch einige Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Zypern, stehen der Idee, ausgerechnet dem politischen Gegner Türkei Geld für Flüchtlingsprojekte zu erweisen, noch ausgesprochen reserviert gegenüber. Vielleicht könne die EU-Kommission diesen Staaten etwas entgegenkommen, so Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble.
Vielleicht kann man noch im EU-Haushalt ein bisschen mehr Flexibilität erreichen und wenn nicht, muss es zusätzliche nationale Beiträge geben.
Soweit Finanzminister Wolfgang Schäuble. Und während er gemeinsam mit seinen EU-Amtskollegen darüber nachdenkt, wie sich Terrororganisationen wie der IS finanziell austrocknen lassen, stellt sich darüber hinaus die Frage, ob politische Entscheidungen dieser Art hier in Europa tatsächlich gegen den Bombenterror ankommen können. Eine Frage, die auch im Fokus des Kommentars von Dirk Müller steht.
Die jüngsten Anschläge in Paris haben einiges verändert in Europa. Die Bedrohung durch den Terror des sogenannten Islamischen Staates ist allgegenwärtig. Viele Menschen verspüren Angst. Bei Fußballspielen und auf Weihnachtsmärkten werden Kontrollen hochgefahren. Bewaffnete Polizei ist in bislang ungekannter Weise präsent. Das Thema treibt Politiker um, denn sie sind letztlich verantwortlich für die Sicherheit ihrer Bürger und sie wollen ihnen beweisen, dass sie alles dafür tun, was in ihrer Macht steht. So kam es zu der Entscheidung, die Luftangriffe auf Stellungen des IS in Syrien zu intensivieren, auch wenn viele Experten längst wissen, dass man die Terroristen so kaum wird stoppen können. Dazu gehört auch die Frage, woher die Terrortruppe überhaupt all das Geld für die Waffen bekommt, mit denen sie vermeintlich Ungläubige ausradieren wollen. Also geht es an die Frage der Finanzströme. Also sehen sich auch die Finanzminister der Europäischen Union als Verantwortliche angesprochen. Also wollen auch sie etwas tun. Dagegen ist natürlich im Grundsatz nichts zu sagen. Dort, wo die Geldquellen des IS verstopft werden können, sollen sie verstopft werden. Das Dilemma liegt darin, dass dies kaum in der Macht der europäischen Regierungen liegt. Sicher können hier und da einzelne Finanztransfers verhindert werden. An den sprudelnden Einnahmen der Islamisten ändert das allerdings nur wenig, denn auf die hat man in Brüssel, Paris und Berlin kaum einen Zugriff. Millionen fließen weiter täglich auf dunklen Wegen in die Kassen der selbsternannten Gotteskrieger. Der sogenannte Islamische Staat finanziert sich aus dem Verkauf von Öl und geraubter Kunst auf dem Schwarzmarkt, durch Entführungen Andersgläubiger und das Erpressen von Lösegeld, durch das Eintreiben von Steuern und Schutzgeld im eigenen Machtgebiet, kurzum, der IS finanziert sich aus Quellen, an die man von außen und vom Konferenztisch in Brüssel kaum herankommt. Aber das kann und will natürlich niemand, der im Westen Verantwortung trägt, so gerne zugeben. Denn das könnte möglicherweise nur weiter Angst schüren, weil es Machtlosigkeit demonstrieren würde. Also betreiben die Finanzminister lieber weiter eine Politik für die Galerie nach dem Muster: Schaut her, wir tun was. Ein bisschen klingt das nach dem berühmten Satz aus dem Film Casablanca: Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen.
Meint Dirk Müller in seinem Kommentar hier bei uns auf WDR 5 und NDR Info. Ebenfalls in Sachen Antiterrorkampf ist Außenminister Steinmeier derzeit in den Kurdengebieten im Norden des Irak unterwegs. Haltet durch, bleibt dran, wir zählen auf euch, hat der Minister aus dem fernen Deutschland den verbündeten Kämpfern zugeraunt, wenn auch natürlich diplomatisch verklausuliert. Und die wichtigste Botschaft an die kurdische Seite lieferte er gleich mit: Geld, Waffen und militärische Ausbildung werden die Deutschen auch weiterhin liefern. Aus Erbil in den nördlichen Kurdengebieten berichtet Christina Nagel.
Der deutsche Außenminister ist noch nicht einmal am Präsidentenpalast eingetroffen. Da rangeln bereits Dutzende Kamerateams um die besten Plätze im Pressesaal. Ständige Soundchecks, im Hof eine ganze Armada von Übertragungswagen. Der Besuch Steinmeiers für die autonome Kurdenregion im Nordirak weit mehr als ein politischer Routinetermin. Präsident Massoud Barzani begrüßt ihn denn auch als Freund, als einen, der auch in schwierigen Zeiten kommt, selbst dann, wenn der Flughafen aus Sicherheitsgründen für den zivilen Luftverkehr gesperrt werden muss, weil die Russen Marschflugkörper vom Kaspischen Meer aus auf Syrien schießen und Kollisionsgefahr besteht. Auch ein deutscher Außenminister, der mit einer Militärmaschine unterwegs ist, muss da erst einmal telefonieren. Es sind eben schwierige Zeiten. Da passt es ins Bild, dass Präsident Barzani im Kampfanzug vor die Presse tritt. Denn natürlich ging es beim einstündigen Gespräch in erster Linie um ein Thema: den gemeinsamen Kampf gegen die Terrormiliz IS.
Herr Präsident hat mir eben in dem Gespräch noch einmal versichert, dass der deutsche Beitrag zur Bewaffnung der Peschmerga geholfen hat, um hier in der Region eine Wende der militärischen Situation herbeizuführen.
Sinjar zum Beispiel konnte befreit werden, aber die Stadt, sagt Barzani, sei zerstört, vermint, mit Sprengfallen übersät. Der Wiederaufbau wird langwierig und kostspielig. Steinmeier verspricht Hilfe, finanziell, logistisch, und er stellt klar, dass die deutsche Regierung die Kurden auch militärisch weiter unterstützen wird. Rückblickend, sagt er, sei er froh, dass Deutschland die Entscheidung getroffen habe,
mit den Peschmerga zusammenzuarbeiten, auszubilden, zu beraten, auszurüsten, aber auch entgegen unserer eigentlichen Grundlinie in der deutschen Außenpolitik auch Waffen in ein Konfliktgebiet hinein zu liefern.
Auch dieses Mal nimmt er einen Wunschzettel aus Erbil mit. Die Kurden, das haben sie schon oft durchblicken lassen, hoffen auf weitere panzerbrechende Waffen und auf Sturmgewehre. Am späten Nachmittag dann besucht Steinmeier noch ein Bundeswehrcamp in Erbil. Hier werden die Peschmerga an den deutschen Waffen ausgebildet. Die Ausbildungsmission im Nordirak soll aufgestockt werden. Statt 100 sollen hier, wenn der Bundestag zustimmt, künftig bis zu 150 Soldaten im Ausbildungseinsatz sein. Das alles ist aus Sicht des Außenministers sinnvoll. Aber er wird auch nicht müde zu betonen, dass mit Militär allein der Kampf gegen den Terror nicht gewonnen werden kann. Um Frieden und Stabilität in der Region zurückzugewinnen, brauche es ein gesamtpolitisches Konzept.
Deutsche Unterstützung für die Kurden im Nordirak bleibt. Christina Nagel war das aus Erbil. Donald Trump ist so ein bisschen wie die Pippi Langstrumpf der Amerikaner. Er ist frech, er ist extrem schlecht erzogen, er ist laut wie Pippi, vielleicht nicht ganz so sympathisch. Vor allem aber malt er sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Ach, es könnte alles so schön einfach sein. Lass einfach keine Muslime mehr ins Land und Terrorismus ist kein Thema mehr. Natürlich ist das, wie Trump selbst sagen würde, kompletter Bullshit. Aber wieder einmal hat es der republikanische Präsidentschaftsbewerber mit seinen Sprüchen geschafft, in aller Munde zu sein. Aus Washington, Antje Passenheim.
Er zündete den Sprengsatz und legte gleich noch einmal nach. Ungeachtet der Welle der Kritik verteidigte Donald Trump seine Forderung noch einmal im Fernsehsender CNN. Ich habe keinen Zweifel, dass wir keine Wahl haben, als das zu tun, was ich gesagt habe, so lange, bis unser Land weiß, was hier geschieht. Und noch einmal beschwor der Hardliner, 25% of the Muslims living in the United States agreed that violence against 25% der Muslime in den USA befürworten die Gewalt gegen uns Amerikaner als Teil des Dschihads, sagte Trump. Unglaublich, beschämend, unamerikanisch, quer durch alle Parteien und Institutionen zieht sich die Welle der Empörung auf solche Äußerungen. Trumps konservative Mitbewerber um die Präsidentschaftskandidatur waren unter den ersten, die sie verwarfen. Donald Trump ist verwirrt, twitterte Jeb Bush, beleidigend und befremdlich, urteilte Senator Marco Rubio. Und ihr Parteifreund und Rivale Chris Christie erklärte Trump für naiv. Sowas sagen Leute nur, wenn sie keine Erfahrung haben und nicht wissen, worüber sie reden, sagte Christie. Selbst Ex-Vizepräsident Dick Cheney kam aus der Deckung. Diese Forderung zu sagen, keine Muslime oder verbietet diese Religion, richtet sich gegen alles, wofür wir stehen. Auch das Weiße Haus reagierte. Die Äußerungen stünden vollkommen im Gegensatz zu amerikanischen Werten, erklärte auch der stellvertretende nationale Sicherheitsberater von Präsident Obama, Ben Rhodes. Obamas Sprecher Josh Earnest erklärte in einem Fernsehinterview, der Milliardär habe getan, was er bereits während seiner gesamten Kampagne tue. Which is seeking to tap into. Er spricht dunkle Seiten an und spielt mit den Ängsten der Leute, um Unterstützung für seine Kampagne zu bekommen. Verwerflich, voreingenommen und spaltend, so reagierte die demokratische Präsidentschaftsanwärterin Hillary Clinton auf Trump. Dessen Äußerungen spielten der Terrormiliz Islamischer Staat in die Hände, warnte auch der Direktor des Rats für amerikanisch-islamische Beziehungen, Nihad Awad.
It is reckless and simply un-American.
Das ist unbesonnen und einfach unamerikanisch. Donald Trump klingt mehr wie der Anführer eines lynchenden Mobs als einer großen Nation wie der unsrigen.
Like ours.
Doch nicht jeder denkt so. Trumps Fans machten bereits in Umfragen klar, ganz gleich, ob die Forderungen ihres Wunschkandidaten rechtens seien oder nicht, sie stünden hinter ihm und spendeten ihm Applaus.
Donald Trump poltert weiter. Aus Washington berichtete Antje Passenheim. Und damit nach Deutschland. Schwache Ernte, gesunkene Milchpreise, politische Barrieren beim Export nach Russland. Für viele deutsche Landwirte geht ein schwieriges Jahr zu Ende. Der Bauernverband spricht in seiner Bilanz denn auch von einer drastisch verschlechterten Lage im Jahr 2015. Aus Berlin meldet sich dazu Bettina Nutz.
Joachim Ruckwied nennt sich selbst einen Ackerbauer. In seinem Betrieb im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg gedeihen unter anderem Kohl, Zuckerrüben, Wein und auch Getreide.
Ich habe beispielsweise im Moment noch Weizen im Lager, den ich gerne veräußern möchte. Und da ist der Preis rund 15% unter Vorjahr. Also ich spüre das im eigenen Betrieb, wenn ich auf den Kontoauszug schaue.
Ruckwied spürt nicht nur die aktuelle Misere der deutschen Landwirtschaft am eigenen Hof. Er hat ebenso die Kontoauszüge und Bilanzen aller Landwirte im Blick, die seinem Deutschen Bauernverband angehören. Als ihr Präsident schlug er heute in Berlin Alarm.
Die derzeitige wirtschaftliche Situation ist äußerst schwierig. Sie ist dramatisch. Viele Betriebe, beispielsweise Ferkelerzeuger, schreiben tiefrote Zahlen auf längere Sicht. Und für mich heißt längere Sicht, halbes Jahr, ja, können die das nicht durchhalten.
So haben Höfe, die sich nicht auf einen nennenswerten Nebenerwerb stützen können, Einkommensverluste von rund 35% im vergangenen Wirtschaftsjahr hinnehmen müssen. Fast alle Betriebszweige und auch alle Regionen sind vom Preisverfall betroffen, klagte der Bauernpräsident. Am schlimmsten Milchbauern und Schweinemäster. Die Gründe sind seit geraumer Zeit bekannt.
Beispielsweise das Russland-Embargo, da haben wir die Hälfte unserer Exporte verloren. Mehr Menge jetzt auch im europäischen Markt ist und dass dies den Preis massiv drückt.
Ein Importverbot verhängt von russischen Behörden für westliche Produkte als Folge der Russland-Ukraine-Krise. Das Embargo mache sich nun als Minus von mindestens 1 Milliarde Euro jährlich in den bäuerlichen Bilanzen bemerkbar. Auch die Exporthoffnungen in Richtung China für deutsche Milch- und Fleischprodukte, sie haben sich nicht erfüllt. Dort schwächelt die Konjunktur. Und schließlich der heimische Markt. Der deutsche Lebensmittelhandel erweitere die Preisspannen für sich ständig. Bauernpräsident Ruckwied kritisiert,
dass wir eine zu geringe Wertschöpfung in der Kette haben und dass man dieses Thema letztendlich einfach auch intensiv bearbeiten muss und auch an das Thema Kartellrecht herangehen muss.
Die Prognose für das kommende Jahr bleibt düster.
Eine seriöse Prognose können wir nur für das erste Halbjahr 2016 geben. Da sieht es düster aus. Wir können im Moment keine Erholung erkennen. Und das heißt letztendlich, weil das Wirtschaftsjahr ja immer jahrübergreifend ist, Juli bis Juni, dass wir einen weiteren Einkommensrückgang in der Landwirtschaft erwarten.
Soweit Bauernpräsident Joachim Ruckwied im Bericht von Bettina Nutz. Ja, und jetzt darf gerätselt werden, dass die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe im NSU-Prozess ihr jahrelanges Schweigen brechen will. Das wissen wir schon einige Zeit. Aber was genau will sie morgen im Münchner Gerichtssaal verlesen lassen und warum überhaupt? Fragen, die auch den heutigen Tag in München bestimmt haben und auf die wir wohl erst morgen um diese Zeit eine Antwort haben werden. Mehr dazu von Matthias Reiche.
Der Start dieses 248. Verhandlungstages ließ aufhorchen. Der Vorsitzende Richter wandte sich persönlich an die Hauptangeklagte mit der Frage nach ihrem Befinden. Ein völlig normaler Vorgang, wie Gerichtssprecherin Andrea Titz erklärt.
Aus den Medien war zu entnehmen, dass es hier zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen gekommen sein soll. Auch hier gilt, das Gericht wird in keiner Weise kommentieren oder dazu Stellung nehmen, wie der Gesundheitszustand der Angeklagten ist. Es ist aber auf jeden Fall die Pflicht des Gerichts, sicherzustellen, dass die Angeklagte zu jedem Zeitpunkt in guter gesundheitlicher Verfassung ist und dementsprechend in der Lage ist, auch der Verhandlung zu folgen. Dem diente diese Frage und die Frage ist ja von der Angeklagten auch entsprechend beantwortet worden.
Mit einem Gut, das mehr zu ahnen als zu hören war. Und tatsächlich sieht Beate Zschäpe angegriffen aus. Seine Mandantin sei aus dem Gleichgewicht und habe wohl einen Nervenzusammenbruch erlitten, wie es ihr Wahlverteidiger Hermann Borchert formulierte. Der wird am Mittwoch erstmals im Gerichtssaal sitzen. Dann endlich will die Hauptangeklagte in einer schriftlichen Erklärung zu allen Anklagepunkten Stellung nehmen. Mit ihrer Erklärung, die Beate Zschäpe durch ihren Verteidiger vortragen lässt, könnte der seit über 2 Jahren laufende Prozess eine neue Dynamik bekommen, vielleicht sogar eine fulminante Wendung nehmen. Doch bisher überwiegt bei den Verfahrensbeteiligten, wie dem Nebenklagevertreter Stefan Lukas, die Skepsis.
Ich glaube, keiner rechnet ernsthaft mit einer geständigen Einlassung. Bleibt zu hoffen, dass es nicht ein reines Zweckverhalten wird, dass Frau Zschäpe versucht, in Rücksprache mit den Verteidigern das zuzugeben, was ohnehin sich erwiesen hat, als andere weiteren zu bestreiten. Damit kommen wir nicht weiter.
Nach der Erklärung will die Hauptangeklagte auch Fragen beantworten. Allerdings sollen die gesammelt und dann zu einem späteren Zeitpunkt auch nur schriftlich beantwortet werden. Auch für Gerichtssprecherin Andrea Titz ein ungewöhnliches Verfahren.
Ob der Senat dieses Vorgehen für möglich oder für angemessen hält, wird er sicherlich noch entscheiden müssen. Man kann sich das ja als sehr umständliches Prozedere vorstellen.
Die Nebenkläger würden von Beate Zschäpe gern ein Wort der Reue hören und sie möchten vor allem wissen, warum gerade ihre Familie zum Ziel der mutmaßlichen NSU-Terroristen wurde. Doch das bisherige Verhalten von Frau Zschäpe lasse keinerlei Mitgefühl erwarten, glaubt Gamsche Kubaschek, die ihren Vater verlor. Wenn nicht sogar in letzter Minute die Erklärung ein weiteres Mal verschoben wird, denn es hat häufig den Anschein, dass Beate Zschäpe mit immer neuen Manövern das Geschehen bestimmen möchte. So beantragte sie heute auch ihren bisherigen bisherigen Wahlverteidiger Hermann Borchert zum Pflichtverteidiger zu bestellen, womit sie dann 5 Verteidiger hätte, die vom Staat bezahlt werden.
Warten auf die Erklärung von Beate Zschäpe im NSU-Mordprozess. Matthias Reiche berichtete aus München. Vor 2 Wochen hatten gekappte Stromleitungen einen fast vollständigen Blackout auf der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer ausgelöst und damit eine weitere Krise zwischen ukrainischen Extremisten, den sogenannten Krim-Tataren und der russischen Seite auf der annektierten Halbinsel. Denn der Stromausfall war das Resultat von Anschlägen auf die Strommasten. Heute nun gingen die reparierten Leitungen wieder in Betrieb und nähren auf beiden Seiten zumindest ein bisschen Hoffnung auf ein etwas entspannteres Verhältnis. Aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew berichtet Jan Palokat.
Seit der Nacht liefert die Ukraine wieder Strom auf die Halbinsel Krim. Das bestätigen Medien auf der Krim ebenso wie der zuständige ukrainische Energieversorger, dessen Sprecher Sinovi Butsjo. Seit 9 Uhr gestern Abend ist die Hochspannungsleitung Kachowska-Titan anschlussbereit, aber wegen Problemen im Umspannwerk wurde die Inbetriebnahme auf 8 Minuten nach Mitternacht verschoben. Die Leistung um 8 Uhr morgens betrug 120 Megawatt. Ein Bruchteil des normalerweise üblichen Strombedarfs auf der Krim. Zuvor war die erste von 4 beschädigten Hochspannungsleitungen nahe der Krim-Verwaltungsgrenze repariert worden. Jener Strang, der auch Teile des ukrainischen Festlandsbezirks Cherson versorgt. Verschiedene Aktivistengruppen, darunter Vertreter der Minderheit der Krim-Tataren und des ultranationalistischen Kampfbataillons Rechter Sektor, hatten Ende November Strommasten unweit der Krim gefällt, um gegen die russische Besatzung und die Verfolgung der tatarischen Minderheit durch russische Behörden zu protestieren. Jetzt sagte Tatarenaktivist Lenur Islyamov nach einem Treffen mit der Regierungsspitze in Kiew: Bei allen Treffen wurde betont, dass die Blockade eine humanitäre Katastrophe heraufbeschwört. Unser Anliegen war, dem Eroberer zu zeigen, wie sehr die Krim von der Ukraine abhängt, dass sie weder heute noch morgen noch in einem Jahr wirklich unabhängig sein kann. Darum ging es uns. Aber unser Präsident und auch unsere westlichen Partner drängten ständig, dass wir es nicht auf eine humanitäre Katastrophe ankommen lassen dürfen. Wir dürfen die Menschen nicht verbittern und wir müssen auch verhindern, dass sie die Ukraine dafür verantwortlich macht. Über die tatsächliche Versorgungslage auf der Krim kursieren höchst unterschiedliche Berichte. Während russischen Medien zufolge die Probleme dank einer neuen Strombrücke behoben sind, lag die Krim nach ukrainischer Darstellung bis zuletzt nach wie vor weitgehend im Dunkeln.
Ende der Krim-Blockade. Jan Palokat berichtete aus der Ukraine. Manch ein Gläubiger blieb aus Angst vor Anschlägen lieber zu Hause. Auch den Sicherheitsbehörden bereitete der heutige Tag in Rom Kopfzerbrechen. Doch einer zeigte sich unbeeindruckt. Papst Franziskus eröffnete trotz aller Drohungen sein heiliges Jahr. Symbolträchtig öffnete er dafür die sonst zugemauerte heilige Pforte am Petersdom.
Eine relativ schlichte Zeremonie. Papst Franziskus verzichtete auf die traditionellen 3 symbolischen Hammerschläge und stieß die heilige Pforte an der rechten Eingangsseite von St. Peter einfach so auf. Und mit wenigen Worten war das heilige Jahr auch in Rom eröffnet. Das ist die Tür des Herrn.
E questa la porta del Signore.
Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit.
Apritemi le porte della giustizia.
Franziskus will nicht, dass an diesem Tag alle Welt nach Rom schaut. Deshalb vergaß er in seiner Predigt auch nicht zu erwähnen, dass er ja schon vor 9 Tagen die heilige Pforte der Kathedrale von Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, geöffnet hatte. Das heilige Jahr steht unter dem Motto der Barmherzigkeit. Es sei Unrecht, zuerst über die Bestrafung der Sünden zu sprechen, ohne vorher zu sagen, dass die Sünden von der Barmherzigkeit Gottes vergeben werden, so der Papst. Franziskus will dieses heilige Jahr in die Welt tragen, möchte, dass es in den Diözesen der Weltkirche begangen wird. Auch deshalb erinnerte er an das 2. Vatikanische Konzil, das heute vor genau 50 Jahren zu Ende gegangen war.
In primo luogo però il concilio è stato un incontro.
An erster Stelle war das Konzil eine Begegnung, eine wirkliche Begegnung zwischen der Kirche und den Menschen unserer Zeit. Eine von der Kraft des Geistes gezeichnete Begegnung, der seine Kirche drängte, aus der Dürre, die sie viele Jahre lang in sich selbst verschlossen gehalten hatte, herauszukommen. Es war ein neuer Aufbruch, um auf jeden Menschen dort zuzugehen, wo er lebt.
dove vive.
Auch deshalb versteht der Papst das Heilige Jahr nicht als eine römische Veranstaltung. Am nächsten Sonntag sollen die heiligen Pforten aller Kathedralen der Weltkirche geöffnet werden. Der Ablass wird Gläubigen auch dort gewährt.
Entrare per quella porta significa scoprire.
Durch diese Pforte einzutreten bedeutet, die Tiefe der Barmherzigkeit des Vaters zu entdecken. Er sucht uns, er kommt uns entgegen. Lassen wir jede Form von Angst und Furcht hinter uns, denn das passt nicht zu dem, der geliebt wird.
Perché non si addice a chi è amato.
Auch Zehntausende auf dem Petersplatz hatten sich nicht anstecken lassen von der Sorge vor Terroranschlägen, die in Rom zurzeit allgegenwärtig ist. Wegen der verschärften Sicherheitskontrollen waren viele Gläubige verspätet auf den Platz gekommen. In der ganzen Stadt waren tausende Polizisten und Soldaten im Einsatz. Über Rom herrscht noch bis zum Abend ein Flugverbot. In den kommenden Monaten werden Millionen Pilger erwartet, die die heilige Pforte durchschreiten, bis zum 20. November 2016, wenn das heilige Jahr der Barmherzigkeit der katholischen Kirche zu Ende geht.
Das heilige Jahr hat begonnen, Jan-Christoph Kitzler berichtete aus Rom. Bei uns gibt's an den Schulen im Sommer schon mal hitzefrei. Ab ins Schwimmbad heißt es dann und die Freude ist groß bei den Schülern. In der chinesischen Hauptstadt Peking ist noch bis übermorgen ebenfalls außerplanmäßig schulfrei, aber aus anderen Gründen und auch sehr viel weniger zum Freuen. Die Schüler haben Smog frei. Zum ersten Mal überhaupt haben die Behörden die höchste Warnstufe für Luftverschmutzung rausgegeben. Was das sonst noch für die Millionenmetropole bedeutet, dazu aus Peking Axel Dorloff.
Wieder einmal hängt eine graue Smoglocke über der Stadt. Wieder einmal schlechte Sicht. Wieder einmal unzählige Fußgänger mit Atemmasken. Nur eins ist bei diesem Smog anders. Zum ersten Mal gilt in Peking die Alarmstufe Rot. Und das hat Folgen für die Menschen. Heute dürfen nur die Autos mit geraden Kennziffern fahren. Deshalb kann ich nicht mit dem Auto zur Arbeit. Auch die Schule findet nicht statt. Mein Kind ist im Kindergarten. Meine Eltern passen heute auf unser Kind auf. Sagt dieser 31-jährige Mann aus Peking. Und ein anderer beschwert sich über die Folgen für die Gesundheit. Das hat Auswirkungen. Ich merke das in meinen Lungen. Ich gehe heute noch eine Maske kaufen. Schon beim letzten Mal habe ich nach dem Smog tagelang meine Lungen gespürt. Das hatte sich etwas entspannt. Und jetzt kommt das alles wieder. Ich muss eine Maske kaufen. Kindergärten und Schulen bleiben für 3 Tage geschlossen. Nur jedes zweite Auto darf fahren. Fabriken müssen ihre Produktion einschränken und dreckige Baustellen werden vorübergehend stillgelegt. Und die Umweltbehörde hat die Bewohner von Peking dazu aufgerufen, wenn möglich, in geschlossenen Räumen zu bleiben und auf Freiluftaktivitäten zu verzichten. Für Umweltschutzaktivistin Wang Yongchen von der Organisation Green Earth ist die Alarmstufe Rot längst überfällig. Ich glaube, die Alarmstufe Rot ist sehr hilfreich. Jetzt müssen die Umweltschutzbehörden entsprechende Maßnahmen treffen. In der Vergangenheit war es immer so, dass der Smog zwar schlimm war, aber keiner hat irgendwelche Maßnahmen getroffen. Darum ist es über die Jahre hinweg schlimmer geworden. Jedes Mal, wenn es so ernst wird, hilft uns das dabei, die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Umweltschutz zu lenken. Die höchste Alarmstufe Rot gilt seit 7 Uhr heute Morgen und zunächst bis Donnerstag 12 Uhr mittags. Die Feinstaubwerte sind mit rund 250 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zwar hoch, aber es sind keine Jahresrekordwerte wie vor einer Woche. Damals stieg der Wert für die Luftverschmutzung in Peking über 600, mehr als das 24-fache des Grenzwertes der Weltgesundheitsorganisation. Die Behörden beließen es trotzdem bei Warnstufe Orange und wurden dafür heftig kritisiert. Nicht nur von Greenpeace China, auch in den Staatsmedien. Dieses Mal haben die Umweltbehörden schneller reagiert. Aber genervt sind die Menschen in Peking trotzdem, wie die 27-jährige Zhou Zhen. Wir hatten das ja erst letzte Woche. Erst heftigen Smog und dann auf einmal am nächsten Tag blauer Himmel und weiße Wolken. Das war wie ein Zauber, der den blauen Himmel zurückgebracht hat. Aber wir Menschen, die hier leben, wir wollen diese Achterbahnzustände nicht. Starker Smog und dann wieder blauer Himmel. Wir würden einfach gerne in einem Land leben, das immer blauen Himmel und weiße Wolken hat.
Peking ohne blauen Himmel, dafür mit höchster Smog-Warnstufe. Das war der Bericht von Axel Dorloff und gleichzeitig unser letztes Echo des Tages in dieser Sendung für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Sebastian Ehl.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.